Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Gottes Geschenk im Alltag heißt unser Thema heute. Gottes Geschenk im Alltag. Anne, Dank ist ja eine super Sache. Wir danken Gott für Dinge, die... Ah ja, danke Lukas. Die eigentlich alltäglich sind. Dinge wie Essen, wie Trinken, gut Schnitzel, Pommes, Kartoffelsalat, ein paar Spätzle. Sachen, die für uns jeden Tag einfach dazugehören. Und an den Dank erinnern wir uns daran, dass das etwas ist, was eigentlich letztlich von Gott kommt. Salat und Gemüse auch. Ja, stimmt, habt recht. Da fällt es uns vielleicht ein bisschen schwerer, Danke zu sagen, im gewissen Alter. Gottes Geschenke im Alltag. Gottes Geschenke sind etwas, was für uns manchmal selbstverständlich scheint. Stellt euch vor, wir switchen mal 2 Monate nach vorne. Heute Morgen habe ich diskutiert mit meinen Kindern, wie lange es noch ist bis Weihnachten. Wer weiß es? Nicht schlecht. Wisst ihr nicht? Ach, die Kinder sind draußen, die würden es wahrscheinlich wissen. Okay. Ja, so ungefähr. Ja, 10 eher, ne? So in diese Richtung halt. Egal, ihr werdet es noch früh genug merken, wenn ihr dann in Hektik verfallt. Ne? Stellt euch vor, es ist Weihnachten und ihr kommt rein in einen festlich geschmückten Überraschungssaal oder sowas, wo euer Weihnachtsbaum steht, falls ihr nicht zu fromm seid für Weihnachtsbäume zu Hause. Und unter diesem Weihnachtsbaum liegen dann ganz viele Geschenke. Und das sind auch so 2 Geschenke. Und dann sagt euer Mutter, euer Vater, eure Ihr Partner, egal, sagt, schau mal, ich habe hier 2 Geschenke, such dir eins aus. Ja, wie jetzt, ich hätte gern beide. Ja. Nee, geht nicht. Was weiß ich, brauche noch ein Geschenk für jemand anderes, aber ich habe 2 und ich habe gedacht, du darfst dir eins aussuchen. Welches möchte ich gern haben? Was antwortet ihr? Das Große. Das Große. Das hier. Sehr gut, sehr gut. Andere Idee? Das mit dem roten Schleifle. Ich habe gedacht, dass es vielleicht ein bisschen femininer verpackt ist. Das hat mein Sohn verpackt, der Josi. Ja, vielen Dank fürs Eipacker, falls jemand braucht zum Eipacker. Hat noch jemand eine Idee? Danke, Josi. Danke, Rainer. Ich will natürlich wissen, was drin ist. Pack mal aus, guck mal es uns an, dann entscheide ich mich. Das wäre doch gut, oder? Sich zu entscheiden, nachdem man weiß, was im Geschenk drin ist. Genau das ist die Situation unseres Bibeltextes heute. Es werden im Prinzip 2 Geschenke vor uns ausgepackt und dann wird gesagt, schau dir den Inhalt an, schau dir, was es für eine Auswirkung hat auf dein Leben, was es für eine Konsequenz hat und dann entscheide dich für eins von diesen beiden Geschenken. Aber du musst mit der Konsequenz dieses Geschenkes leben. Im Prinzip prallen 2 Weltsichten aufeinander. Das eine Geschenk ist es ein Geschenk, was Gott uns macht. Das ist jetzt bei uns mal das Kleinere. Das Geschenk, was Gott uns macht, das sind Sachen drin, die Gott sich überlegt hat. Für dich. Das andere ist das Geschenk, was du dir selber zusammengestellt hast. Das ist das Ego-Geschenk, nenne ich es mal. Das, was ich will. Das, was ich jeden Tag einfach mache, zu was ich Lust habe. Wo es niemand gibt, der mir vorschreibt, was ich tun soll. Das ist das Geschenk, das ich mir selber mache. Und das sind 2 Weltsichten, die nicht zueinander passen. Ich kann nicht beides haben. Das ist ja unser Dilemma, weil wir ja gern oft beides haben möchten. Zum einen, ein bisschen Gott ist gut. Braucht man, vor allem, wenn man tot ist. Und zum anderen... Ja, das andere, das braucht man eher hier. Dann gefällt es uns besser. Aber wir müssen uns entscheiden, das ist diese Aussage dieses Psalmes, den David geschrieben hat. Wir müssen uns entscheiden zwischen dem oder dem und es wird unterschiedliche Auswirkungen haben auf unser Leben. David hat sich festgelegt, deswegen fängt er diesen Psalm, Psalm 36, auch damit an, ein Psalm Davids des Knechtes Gottes. Ein Psalm Davids des Knechtes Gottes. Für ihn ist klar. Ich habe mich entschieden für dieses Geschenk. Und deswegen ist auch der ganze Psalm natürlich, sage ich mal, ein Geschenke auspacken aus der Innenansicht, weil er weiß ja schon, was da drin ist, er weiß auch schon, was da drin ist und er hat sich schon festgelegt, das ist sein Geschenk. Deswegen ist er auch nicht ganz fair, wie er mit dem anderen Geschenk vielleicht umgeht. Das ist seine Sicht. Aber es ist gut, uns in das hineinzubegeben und mal zu entdecken, was könnte passieren, wenn wir dieses oder jenes für uns auspacken. Gottes Geschenke im Alltag. Jetzt mache ich mal dieses Gerät an. Ich habe mir das erste Geschenk genannt, Das Geschenk heißt so viel wie, gib her, alles meins. Ihr kennt vielleicht das, in einer gewissen Lebensphase sind die kleinen Kinder, tragen das Herz auf der Zunge, ja? So im Sandkasten. Und sie haben, nee, das habe ich zuerst gehabt, ne? Das ist meins. Obwohl es ihnen gar nicht gehört, hat irgendjemand anders gehört. Sie haben es vielleicht seit 4 Minuten im Spielbesitz oder so, aber es gehört ihnen schon. Ja? Wäre doch cool, ihr werdet Weihnachten in eurer Familie und ihr lauft rein und dann macht ihr schnell rein ins Zimmer, Türe zu, lasst die anderen draußen, sagt, alles meins. Ja? So macht man sich Freunde in der eigenen Familie. Viel von dem, von diesem ersten Geschenk ist aber genau so. Deswegen nennt David auch diesen Mensch, der sich für dieses Geschenk entscheidet, gottlos. Denn er ist von Gott los. Er akzeptiert keine Instanz mehr, die über ihm ist und die ihm sagt, was er tun soll und was für Werte er leben soll, sondern er entscheidet sich einfach für das, was er möchte. Das will ich. Wir als Erwachsene sind ja ein bisschen besser geworden als die Kinder, also nicht besser in unserer Einstellung, aber wir können es besser verstecken. Wir schreien nicht mehr, gib her, alles meins, sondern wir machen das ein bisschen subtiler. Ja, wir denken, ja, wenn die anderen sich bereichern und bei der Steuer bescheißen, dann kann ich aber auch ein bisschen was reinschreiben. Wenn die anderen was mitgehen lassen, dann kann ich auch gucken, wie ich nicht zu kurz komme. Wenn der immer denkt, der muss sich vordrängeln am Buffet, dem kann ich es zeigen. Ja, ich kann meinen Teller auch so vollladen, dass runterfällt rechts und links. Kennt ihr diese Einstellung? Ne? So, wir verstecken das sehr gut. Wir verstecken das sehr gut, wie wir doch so kindlich innen drin geblieben sind. Und vieles von dem, was Gott uns eigentlich schenken möchte, ist für uns tatsächlich alltäglich geworden. Selbstverständlich. Das gehört einfach dazu, dass ein Kürbis wächst, wenn man ihn pflanzt, ist halt so. Dass die Tomate wachsen und man davon was ernten kann, klaro. Das ist immer so. Jedes Jahr. Dass es Gottes Geschenk ist, wie es im Noah-Bund, ne, im ersten Mosebuch uns verspricht, es soll nie wieder aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, dass es ein Geschenk Gottes ist, ist für uns so weit weg. Ich möchte mal diesen ersten Teil vorlesen, von diesem Gottlosen, der kein Gott über sich anerkennt. Die Sünde des Gottlosen raunt seinem Herzen zu, es gibt kein Erschrecken vor Gott. Ja, er gefällt sich darin, Sünde zu tun und andere zu hassen. Lug und Trug ist alles, was er sagt. Er hat aufgehört zu begreifen und Gutes zu tun. Schon im Bett brütet er die Bosheit aus. Er bleibt bei seinem schlimmen Treiben. Nichts hält ihn von seiner Bosheit zurück. So ist der Gottlose. Jetzt nicht im abwertenden Sinn, sondern einfach im Wortsinn. Der von Gott los ist, der interessiert sich nicht, ob da jemand da ist, der ihm irgendwas vorschreibt, sondern er ist sich selber genug. Und er nimmt, was er denkt, was ihm zusteht. Er packt die Geschenke auf, die ihm das Leben so bietet. Er guckt rein. Sorry, Josi, das ist jetzt, hast du lang gebraucht. Ich weiß. Und so packe ich Geschenke aus. Wie packt ihr eure Geschenke immer auf? So. Meine Mutter ist ja heute da. Und die hat Geschenke, früher erinnere ich mich noch als Kind, immer so aufgepackt, dass man das Geschenkpapier wieder benutzen konnte. Ja, kennt ihr noch? Ja. Bügeln am besten, bügeln. So, da haben wir also mein Geschenk. Wenn das Geschenk des Gottlosen aufgepackt ist, guckt mal rein und was sehen wir? Mich. Super. Das ist genau das Dilemma, in dem der Gottlose steckt. Wenn er das Geschenk des Lebens aufpackt, sieht er nur sich selber. Und sonst überhaupt gar nichts. Hauptsache ich. Es gibt kein Erschrecken vor Gott, heißt es hier. Wie sollte ich mich darum kümmern, was Gott über mich denkt, wenn ich gar nicht glaube, dass es ihn überhaupt gibt? Dann bin nur ich wichtig. Dann sag nur ich, was für mich richtig oder falsch ist. Klar, die meisten von euch sagen, was hat das mit mir zu tun? Ich bin nicht gottlos, ich bin ja hier. Will er was mit Gott zu tun haben? Aber ganz ehrlich, wie oft liebäugelt auch ihr, auch ich, mit diesem Geschenk? Wie wäre es, gottlos zu sein? Klar, wir brauchen ihn, aber so ein bisschen. Ab und zu, wir schneiden uns so ein kleines Stückchen vom Leben raus und sagen, hier kommt Gott nicht rein. Hier mache ich, was ich will. Endlich komme ich mal nicht zu kurz. Ja? Wie ich mit meinem Mann umgehe, ist nur meine Sache. Hat mir niemand was reinzureden. Die Sünde ist leider kein Ding, das ich beherrschen kann, sondern es ist etwas Personales, was mich beherrscht. Und so verfasst David es auch ganz. Er sagt, die Sünde raunt deinem Herzen zu. Sie flüstert deinem Herzen etwas ein. Sie will dir was sagen. Ihr kennt dieses ja wahrscheinlich aus Comics oder aus dem Fernsehen. Ne? Dieses Engel und das Teufel, das auf der Schulter sitzt und den Leuten etwas ins Herz flüstert. Genauso ist die Sünde. Sie ist in deinem Herz und sie flüstert dir Sachen zu und sagt zu dir, mach das, tu jenes. Die Lust zum Bösen überkommt dich einfach. Du kannst es manchmal gar nicht begründen, warum es so ist, dass du auf einmal so Lust drauf hast, dich zu rächen. Dem werde ich aber zeigen, dass man mit mir so nicht umgeht. Nicht mit mir, Büschchen. Dem gebe ich es zurück, wenn es mal passt. Oder der lebt immer auf meine Kosten im Betrieb. Ne? Der lässt immer mich mehr arbeiten. Und er, der geht um drei heim. Dem zeige ich es aber mal. Da baue ich was ein, dass der Chef auch sieht, dass das ein fauler Sack ist. In der Schule genauso, der schreibt immer nur von der anderen ab, ihr könnt es durchgehen, wo ihr wollt. Und dann kommt diese Rachegedanken hoch, dem gebe ich es zurück. Oder andere Gebiete, ne? Sexuelle Perversion, auch unter Christen, gang und gäbe, Leute, machen wir uns nichts vor. Es betrifft uns. Klar, wir sind nicht gottlos, aber so oft packen wir oder nesteln wir an diesem Geschenk rum und wollen gern das auspacken, wo nur ich zu sehen bin und sonst gar nichts. Diese Lust zum Bösen ist in jedem von uns drin und ist der Kampf des Glaubens, dass ich mich davon mehr und mehr löse. Manchmal geht es mir so, dass ich so angefallen werde von diesem Geschenk. Das fällt mir gerade auf den Kopf. Der Kopf steckt mitten im Geschenk und ich muss es angucken. Dass ich manchmal nicht anders mehr weiß, als laut vor mich hin zu sagen, nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. Oder ein Bibelvers zu sagen, ne? Schwert des Glaubens, Epheser Kapitel 6. Das ist das Wort Gottes, mit dem auch Jesus selber die Anfechtung des Teufels begegnet hat. Und ich muss sagen, nein, ich will das nicht. In der Bibel steht und dann zitiere ich einen Vers und zwar laut. Manche Leute halten mich vielleicht verrückt, wenn ich im Auto sitze. Obwohl mittlerweile mit Freisprechanlagen ist es ja normal, dass die Leute im Auto vor sich hinschwätzen, wenn sie an der Ampel stehen. Ist auch nicht mehr so schlimm. Aber ich muss das manchmal machen, damit dieses Geschenk, das drängt sich mir nämlich immer auf. Das ist das, was dir hinterhergetragen wird. Pack doch aus. Super. Voll schön. Guck doch rein. Wenn kein Gott da ist, dann verfällt auch die Moral Gottes, ist klar. Wenn kein Gott als Instanz da ist, dann tue ich auch nicht das, was er will. Interessiert mich ja nicht, ihn gibt es ja nicht. Also muss ich mir andere Werte suchen, nach denen ich lebe. Und die sind, wie uns nicht nur Hollywood, aber auch Hollywood immer wieder sagt, die sind in dir drin. Guck doch rein in dich selber und da findest du was. Leider findet man da, so sagt die Bibel, nichts als nur Böses. Vers 3, ja, er gefällt sich darin, Sünde zu tun und andere zu hassen. Gefällt sich darin. Jemand, der immer wieder sündigt, hat die Maßstäbe verloren. Wie oft passiert es mir auch von euch? Ich spreche jetzt mal euch Teenies und Jugendlichen an, wenn ich mit euch im Gespräch bin. Es ist nicht nur einmal, es kommt öfter vor, dass sie sagen, wir sprechen über irgendwas und was Gott sich, ich sage dann, was ich denke, was Gott darüber denkt, sagt er, hey, ich habe da kein Problem damit. Ja? Und meinen damit, Emanuel, was machst du für ein gesetzliches Zeug oder so, schreib mir doch nicht vor, was ich tun soll, sondern solange ich kein Problem damit habe, ist nicht schlimm. Und wir merken vielleicht gar nicht, wir Erwachsenen sind ja auch nicht anders, ne? Ich habe da kein Problem damit, ne? Wenn du da so gleichlich bist, bist du selber schuld. Wir merken gar nicht, dass das viel mehr über uns aussagt, als über die Werte, die gelebt werden sollen. Wie oft sind unsere Werte völlig durchwässert. Die Bibel spricht davon, dass unser Gewissen abstumpfen kann, dass unsere Einstellung, unsere Moral verwässern kann. Wenn ich dieses Geschenk aufpacke, ist es wie die berühmte Büchse der Pandora. Ich öffne es und all das Böse bricht daraus vor und erfüllt mein ganzes Leben und meine ganzen Beziehungen. Wer dieses Geschenk wählt, dem geht viel verloren. Und das beschreibt David in den nächsten Versen. Lug und Trug ist alles, was er sagt. Er hat aufgehört zu begreifen und Gutes zu tun. Schon im Bett brütet er die Bosheit aus. Er bleibt bei seinem schlimmen Treiben. Nichts hält ihn von seiner Bosheit zurück. Merkt ihr das, wie sich steigert? Wenn ich mich auf die Sünde einlasse, dann ist die Sünde ja wie so ein Hefeteig. Der geht über und über. Ich habe früher gern Brot gebacken. Und da habe ich herausgefunden, dass man den Abendstipp an euch, dass man den abends Hefeteig ansetzen kann, in den Kühlschrank stellen, ist schon morgens super, gell? Kannst gerade backen und so. Wenn, dann vergiss ich es blöd. Ich mal aufpassen, weil dann kannst du nämlich den Kühlschrank putzen. Dann machst du Tür auf und pfff. Ja. Und so ungefähr ist Sünde. Sie erfüllt einfach alles. Es gibt so eine schöne Geschichte, die habe ich als Kind schon gemocht und auch ein bisschen Angst davor gehabt. Toto, der Affe, der gern die Geier füttert. Kennt manche von euch. Ja, da ist der Toto, ich kriege sie nicht mehr ganz zusammen, die Geschichte ist schon lang her. Da ist der Toto, der so gern einfach mit den Geiern spielt. Die sind saugefährlich für ihn, ja, weil die fressen nämlich auch kleine Affen. Aber er hat einfach so Lust, so ein bisschen damit zu spielen und er hockt sich auf den Baum, obwohl es ihm verboten wurde von irgendjemand, sein Onkel ist meistens. Und er füttert die Geier so und er wirft so hin und der erste Geier fliegt und er skribbelt so schön, die Sünde anzugucken. Das ist das Bild in dieser Geschichte. Und es tut so gut und wenn er wegfliegt, und dann wirft er nochmal eins, zwei und ein bisschen näher und dann kommen zwei, drei Geier und die Geschichte endet nicht so gut. Am Schluss hebt er nur noch, was weiß ich, am Schluss sieht man nur noch so, ich weiß noch dieses Bild, wie die ganzen Geier auf diesem Baum hocken und nur noch so ein Gerippe übrig bleibt. Toto war tot. Ja? So ist die Sünde. Die nagt dich ab bis auf die Knochen. Wenn nicht jemand kommt, der diesem Einhalt gebietet. Luther hat mal gesagt, so schön, Martin Luther, unser Reformator, bald ist ja Luther-Jubiläum, du kannst nicht verhindern, das sollst du zumindest gesagt haben, du kannst nicht verhindern, dass die Geier über deinem Kopf kreisen, aber du kannst verhindern, dass sie Nester bauen. Du kannst verhindern, dass sie Nester bauen. Wir werden jeden Tag, werden wir mit dieser gottlosen Einstellung konfrontiert werden, jeder von euch. Ihr werdet damit auseinandersetzen müssen euch. Ihr könnt es nicht verhindern, dass jeden Tag jemand kommt und euch dieses Geschenk nachträgt und sagt, pack doch auf, super. Aber ihr könnt verhindern, es wirklich zu tun. In der Gnade Gottes könnt ihr euch dafür entscheiden, das andere Geschenk aufzupacken. Denn dieses Geschenk ist wie ein Eitergeschwür, was immer weiter wuchert und wuchert. Als Kind habe ich gern gelogen. War einfach. Kennt ihr? Es ist einfach zu sagen, nee, war ich nicht. Ne? Wo man genau weiß, du, ich war's. Als ich älter geworden bin, habe ich nicht mehr gelogen. Ich habe nämlich Diplomatie entdeckt. Die ist viel einfacher. Nicht mehr 100% Lüge, sondern nur noch 10%. Ist ganz einfach. Und unter dem leide ich heute noch. Ich muss immer wieder sagen, Emanuel, nicht übertreiben, nicht untertreiben, nicht was hinzudichten, nicht was weglassen. Und so kennt ihr das. Das ist das Eitergeschwür der Sünde. Einmal aufgemacht, ist sie in der Gefahr, dein Leben zu vergiften und Eider auszuspeien in jeden Lebensbereich. Schauen wir uns das andere Geschenk an, das Gott dir anbietet. Das andere Geschenk heißt, nimm hin, alles von Gott. Nimm hin von Gott. Dessen Geschenk, das kannst du dir gar nicht selber verdienen oder kriegen, sondern das ist einfach etwas ganz Unverdientes. Etwas, was Gott dir anbietet und sagt, ich habe das extra für dich gemacht. Und hier ändert sich auch der Tonfall in unserem Psalm. Wenn ihr den anschaut, merkt ihr, falls ihr eure Bibel dabei habt, das ist immer ein guter Tipp, ihr merkt, vorher war der Ton depressiv und düster. Und jetzt wird er auf einmal blumig, schön und fröhlich. Und das ist einfach genießerisch. Denn der Gläubige weiß, dass alles im Leben ein Geschenk Gottes ist. Ich habe nichts in der Hand. Alles ist geschenkt. Und das ist so wunderschön. Ich lese das nochmal. Deine Güte, Yahweh, der Name Gottes, manchmal im Alten Testament, reicht bis zum Himmel. Deine Treue bis zu den Wolken. Dein Recht steht wie die Gottesberge. Dein Richten wie das gewaltige Meer. Menschen und Tieren hilfst du, Yahweh. Wundervoll ist deine Güte, Gott. Im Schatten deiner Flügel suchen Menschenkinder Schutz. Sie genießen den Reichtum deines Hauses. Vom Bach deiner Freude lässt du sie trinken. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Das ist keine theoretische Abhandlung, wie Gott vielleicht ist, sondern das ist eher so, das ist Weihnachten für Kinder. Das ist ein Jubelschrei. Da packt jemand sein Geschenk auf, guckt rein und ne, so Kinder sind da, das dürft ihr nie ablegen, aufzupacken wie Kinder. Ja? Nie wieder Geschenkpapier bügeln. Sondern das Geschenk, das ist Teil des Geschenkes, das aufzureißen und zu wissen. Ja, und da jubelt jemand drüber, über wunderbare Sachen, die in diesem Geschenk eingepackt sind. Und sagt, das ist Wahnsinn, das ist einfach Wahnsinn. Und der Unterschied zu vorher ist, das Geschenk ist heimlich. Das ist immer im Verborgenen. Ich bespiegel mich dauernd selber. Ich mache Dinge, die ich eigentlich gar nicht will, die im Verborgenen aber so lustvoll sind, wie dieser Toto, der die Geier so füttert. Im Verborgenen. Und dieses Geschenk ist öffentlich. Ist für jeden zu sehen. Dein Recht wie bis zu den Wolken, bis zum Himmel, für jeden sichtbar. Licht, Quelle, Wasser. Ganz tolle, große Sachen. Für jeden weithin sichtbar. Was ganz Öffentliches. So bringt diese tiefen Wahrheiten Gottes der Psalmist, der David, auf den Punkt. Gott ist gut. Die Güte. Gott ist treu. Gott ist gerecht, er ist ein gerechter Richter. Es ist ein wunderbares Geschenk, was Gott uns gibt in unserem Leben. Ja? Zum Beispiel, dass er uns mit so leckeren Sachen beschenkt wie, oh, die ist nicht mehr so ganz frisch, die Grapefruit. Habe ich deswegen mitgenommen, weil ich es nicht mag. Deswegen brauche ich es auch nicht, habe es nicht vermisst beim Einpacken. Aber manche Leute mögen das. Meine Frau mag das mit Zucker und so. Ja? Und so was Erfrischendes ist Gott und gibt Gott uns in unser Leben hinein. Oder er gibt uns Trost, ne? wenn wir traurig sind. Er ist wie der uns ein Taschentuch reicht und sagt, hier, ich bin für dich da. Bei mir kannst du dich ausheulen. Das Leben ändert sich vielleicht nicht unbedingt, aber ich trage es mit dir. Gottes Güte, Gottes Recht, Gottes Treue ist so unendlich, unfassbar. Wenn ihr rausschaut, gerade an der Dank, der Wald, die Berge, die Nahrungsmittel, wenn ihr nachher Mittag esst, wenn ihr die Gemeinschaft genießt in der Familie, unter Freunden, es gibt so viel, wofür ihr dankbar sein könnt. Was Gott eurem Leben Gutes tut. Wundervoll ist deine Güte, sagt er. Wundervoll ist deine Güte, Gott. Im Schatten deiner Flügel suchen Menschenkinder Schutz. Ein ganz weibliches Bild für Gott, dass er sagt, die Henne ist ja eigentlich da, dieses Bild, ne? Ich decke dich unter meinen Flügeln. Auch hier kommt mir wieder eine Geschichte aus meiner Jungscharzeit hoch. Ja, vielleicht kennt manche das, die Geschichte von der Henne Bertha, hieß sie, glaube ich. Da gibt es noch also Comics und so zum Lesen. Diese Henne, die so die Lieblingshenne war von einem Bauernhofskind. Und irgendwann die hat kleine Küken gekriegt, Bibberle, wie man bei uns sagt, ja. Und die hat sie immer liebevoll versorgt und hat auf sie aufgepasst. Und dann ist auf diesem Hof ein großer Brand entstanden. Und diese Henne, die ist nicht weggerannt. Die ist nicht weggerannt, denn sie wusste, dass ihre Küken nicht wegrennen können vor diesem Brand. Und dieses Kind von dem Bauernhof hat diese Henne gesucht und hat sie nicht gefunden. Und als das Feuer weg war, es war irgend so ein Grasbrand oder sowas, haben sie die verkohlten Überreste dieser Henne gefunden im Weizenfeld oder so. Tot und verbrannt. Und als sie schon geheult, das Kind anfangen hat zu heulen über den Verlust, hat sie gesehen, dass unter den Flügeln sich was bewegt. Und dann schlüpfen da so die kleinen Küken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aus den schützenden Flügeln der Mutter hervor. So ist Gott. Er deckt dich mit seinen Flügeln, er gibt sein eigenes Leben, damit du gerettet werden kannst, damit du geschützt werden kannst. Er gibt sein Leben für dich, damit du die Geschenke Gottes auspacken kannst in deinem Leben. Du kannst dich natürlich auch dafür entscheiden. Es ist deine freie Wahl, er wird dich nicht zwingen, unter seinen Schutz zu kommen. Für mich ist es was Tolles. Ich bin ein Mensch, ich habe oft Angst. Und wenn ich, manchmal spüre ich die Gegenwart der teuflischen Dämonen in meinem Leben ganz sichtbar, dann merke ich, sie sind da, sie sind immer da. Die Welt, die unsichtbare Welt umgibt uns immer, da müssen wir uns nichts in die Tasche lügen. Aber manchmal merke ich es ganz körperlich, dass sie da ist. Und dann kann ich, gegen sowas kann ich nicht kämpfen. Du hast keine Chance. Du brauchst auch nicht zum Psychologen rennen, der kann dir nicht helfen in so Sachen. Aber Gott kann helfen. Und dann sage ich, Jesus, schütz mich. Jesus, berg mich. Jesus, rett mich. Und dann tut er es. Immer und immer wieder kann ich unter seinen Flügeln Schutz finden. Und da ist es wunderbar bei Gott. Vers 9, sie genießen den Reichtum deines Hauses. Wenn du dieses Geschenk aufpackst, dann genießt du den Reichtum des Hauses. Ein gutes Essen und ich habe was schätzen gelernt hier in Baden. Rothaus Brauerei. Auch ein gutes Bier. In Hessen habe ich Licher gemocht. Ich habe gedacht, es gibt kein so gutes Bier wie das Licherbier. Und habe gemerkt, dass, wo ich hergezogen bin, da habe ich nur Monninger und so getrunken. Also, boah, Badener können ja nichts brauen. Aber dann habe ich Rothaus entdeckt, da war ich wieder zufrieden. Entschuldigung. Ich will jetzt niemand in seinen Vorlieben irgendwie kränken. Ja? So ist es, was der Psalmist hier beschreibt. Den Reichtum deines Hauses genießen. Er hat die Opferfeste im Tempel vor Augen, wo die gefeiert haben, nicht so wie mir. Wenn wir einen Geburtstag feiern, ja, der geht von abends 20 Uhr, aber 23.30 Uhr ist Zapferstreich. Er ist fertig, weil man muss noch aufräumen, weil am nächsten Tag geht's Leben weiter. Ja? Und gut ist, wenn die Gäste noch helfen mit Aufräumen, dann dürfen sie wiederkommen. So. In den Opferfesten im Tempel war das anders. Die haben eine Woche gefeiert oder zwei, da ist aufgetischt worden. Da hat man gegessen und getrunken, bis nichts mehr ging. Da hat man getanzt und Musik gemacht, da hat man sich nicht überlegt, darf man tanzen oder so. Nee, die haben einfach gefeiert und sich gefreut an Gott. Und dieses Bild hat David vor seinen Augen, den Reichtum des Hauses zu genießen. Da gibt's alles, was dein Herz begehrt. Vom Bach deiner Freude lässt du sie trinken, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Ich liebe gutes Bier. Teenies weghören. Ja? Ich liebe gutes Bier, das ist einfach was Wunderbares. Und wenn ich mir mal einen Kasten Bier kaufe, das ist für mich was ganz Großes. Ja? Der ist auch relativ schnell leer. Und dann gibt es wieder Pause, ja? Dass man sich nicht dran gewöhnt und so Sachen. Aber wenn ihr an Gott andockt, dann ist es eine nie versiegende Quelle von Gutem. Wir waren auf der Wag-Rhein-Freizeit, manche von euch waren dabei in Österreich, Familienfreizeit, jetzt im Sommer. Eines Nachmittags sind wir zum Staudamm bauen gegangen an so einem Gebirgsfluss. Also was frisches, klares Quellwasser für eine Macht hat. Wir haben mit ungefähr 40 Leuten 2,5 Stunden einen Staudamm gebaut. Da hat das Wasser nur gelächelt darüber. Es war dann so schön, dass nachher ein paar in dieses, ich schätze mal, so 12 Grad kalte Wasser fast nackig neigelegen sind und mir schöne Fotos machen können. Aber lang hat es keiner drin ausgehalten. Dieses klare, frische Wasser ist so wohltuend, kommt mit so einer Macht diesen Gebirgsfluss hinunter. Und so ist das Wasser Gottes in deinem Leben. Es schwemmt alles weg, was sich an Barrieren, was sich an Bösen, was sich an Verletzungen in deinem Leben aufgetürmt hat, wenn du es zulässt. Das Problem ist, dass wir heimlich immer noch die Geier füttern, heimlich immer noch an dem Geschenk rummachen und das eigentlich gern haben möchten. Dabei kriegen wir bei Gott alles, was das Herz begehrt. Vom Bach deiner Freude lässt du sie trinken. Das ist besser als Kaste Bier. Für uns ist es ja selbstverständlich, dass wir immer was zu trinken haben. Für andere nicht. Wir haben jetzt wieder unseren internationalen Abend in der nächsten, übernächsten Woche, wo wir hier wieder Flüchtlinge einladen für einen Abend mit unserem Team. Und da habe ich beim letzten Mal mit einem jungen Mann gesprochen, der 4 Tage durch die Wüste Sahara gegangen ist, ohne zu trinken. Kann mir das nicht vorstellen. Wenn man 4 Tage in der Wüste überleben kann, ohne zu trinken. In der Schule habe ich gelernt, man kann es nur 3. Ja? Aber der war 4 Tage ohne Wasser. Für uns ist es selbstverständlich, macht der Wasserhahn auf, trinke. Ja? Vielleicht ist deswegen dieses Bild für uns so weit weg. Für so jemand ist es was Wunderbares, der in heißen Ländern wohnt. Gott ist so eine Quelle, der die tiefe persönliche Beziehung zu Gott beglückt und erfüllt und lässt uns übersprudeln. Und wir können aus seinem Wort so viel für unser Leben nehmen. Ja? Wenn ihr guckt mal, Jesus, wie er in Johannes 4 mit der Frau im Jakobsbrunnen spricht und zu ihr sagt, wenn du von dieser Quelle trinken würdest, dann würde es in dir eine Quelle des Lebens werden, die ins ewige Leben sprudelt. Ja? Wenn wir vom Wort Gottes trinken, jeden Tag, ach was, so oft wie es geht, dann sprudelt unser Leben über von Freude, von Fröhlichkeit und es fließt hin zu anderen. Ganz ehrlich, Leute, wie hockt ihr daheim vor eurer Bibel, wenn es wirklich überhaupt tut? Manchmal schätzen wir doch das gering und geben uns lieber mit dem Kasten Bier zufrieden. Gott ist die Quelle des Lebens. Bei ihm können wir Nahrung, Essen, Trinken finden im Überfluss. Aber Gott ist auch ein Licht, ja? In deinem Licht sehen wir das Licht, heißt hier. Das Licht ist, Taschenlampe tut nicht, sorry, aber Licht zeigt mir den Weg. Die brauchen wir manchmal ganz dringend, gell? Ich erinnere mich, dass wir mal da übernachtet haben in Söllingen am Waldrand und man hat nachts richtig gut Schwarzwild gehört, ne? Was war das gute Taschenlampe zu haben, ja? Um zu sehen, dass die doch noch weit weg sind. Und manchmal ist das Wort Gottes nicht nur wie ein Licht, sondern es ist auch wie ein Putzmittel. Das geht drüber. Das willst du gar nicht haben. Es macht sauber. Es tut weh. Gut mit Alkohol versetzt, damit es auch ausbrennt. Ja? So ist Gottes Wort, was uns einfach den Weg weisen will, was unser Leben reinmachen will und sauber machen will. Wenn du dich für dieses Geschenk entscheidest, scheint es vielleicht zum ersten Mal nicht so attraktiv. Es ist das Kleinere, das andere ist das Größere. Und vor allem, wenn du es aufmachst, steckst du da drin mit deinen ganzen Wünschen und da steckt halt nur Gott drin. Irgendwie. Aber erst wenn du anfängst, mehr und mehr dieses Geschenk anzuwenden in deinem Leben, diese Geschenke Gottes in deinem Alltag anzuwenden, dann wirst du sehen, diese tiefe Freude, dieses tiefe Glück, diese tiefe Geborgenheit, die eben nur Gott geben kann und der Blick in den Spiegel nicht. Und deswegen, das ist ja die Insicht dieses Psalms von David. Er guckt schon von innen herein. Er hat es schon jahrelang erprobt, als er das schreibt und weiß, wie genial dieses Geschenk ist, auch wenn er selber tiefe Punkte in seinem Leben auch erlebt hat, ist doch ganz klar. Dieses Geschenk bringt tiefe Freude in dein Leben. Das Bild von der jungen Muslimin vom Winterspielplatz geht mir nicht aus dem Kopf, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, wo sie Christ geworden ist. Wie sich ihr Gesichtsausdruck verändert hat. So etwas habe ich noch nie gesehen oder ganz selten nur. Wie sie von diesem, es ist eine wunderschöne Frau gewesen, auch vorher schon, aber wie sie von diesem ängstlichen, etwas verbissenen Gesicht zu großer, tiefer Freude und einem breiten Lächeln, nicht nur einem höflichen Lächeln, sondern einem herzlichen Lächeln gewechselt hat. Das kann nur Gott in deinem Leben machen. Und dafür bist du nie zu alt. Das muss man nicht machen, solange man jung ist. Das kannst du machen mit 30, 40, 50, 60. Es wird immer das Gleiche sein. Gott wird eine Quelle der Freude und des Friedens in deinem Leben errichten, die du noch nie gekannt hast bisher. Das ist die Entscheidung. Und das ist der dritte und letzte Gedanke, den uns David mit auf den Weg geben will. Wir müssen uns entscheiden. Es gibt diese zwei Geschenke. Welches Geschenk willst du aufpacken? Welches Geschenk, für welches willst du dich entscheiden? Was wählst eigentlich du? Ihr kennt ja die Schweiz, die Eidgenossen. Die sind ja besonders, sage ich mal, nicht nur in der Sprache, sondern in ihrem politischen Verhalten. Immer neutral bleiben. Hat was mit der Finanzwirtschaft zu tun, dann kriegt man nämlich meiste Geld ins Land rein. Gell? Aber immer neutral bleiben, sich nie in den Konflikt einzumischen. Und damit sind sie gut gefahren, viele, viele Jahrzehnte gut gefahren, immer neutral zu bleiben politisch. Einfach die Grenzen dicht zu machen, warten, bis alles vorbei ist. Bei Gott kannst du niemals neutral bleiben. Nie. Und die Leute, das ist das Dilemma. Wie oft möchten wir gern beides haben? Ne? Ein bisschen ich und ein bisschen Gott. Und deswegen werden wir nie diese Freude in vollem Umfang erleben in unserem Leben. Denn bevor wir erst richtig angefangen haben zu essen, sind wir schon wieder auf dem Weg zum Ich. Und dann verfliegt diese Freude auch ganz schnell. Morgens noch vom Wort Gottes gesessen und ach, wie herrlicher ist dein Wort, wie wunderbar. Und morgens um 11 sind wir schon im Loch. Vorbei. Das ist unser Dilemma, dass wir gern neutral bleiben wollen, dass wir beides wollen. Und der David ist so radikal in dem, was er hier sagt. Und er sagt, es gibt einfach nicht beides. Es gibt nur eine Möglichkeit, für die du dich entscheiden musst. Und er hat sich ganz klar entschieden, demütig vor Gott zu treten und sagen, Herr, ich kann es mir nicht verdienen, ich möchte es einfach annehmen. Er sagt hier in Vers 11, erhalte deine Gnade denen, die dich kennen, deine Gerechtigkeit denen, die aufrichtig sind. So ist Gott, er ist gnädig, hat er ja gerade vorher beschrieben, er ist treu, er ist gerecht. Und jetzt ist es aber kein Abo einfach von Gott, sondern ist etwas, was David jetzt demütig darum bittet, Herr, lass es auch in meinem Leben passieren. Lass auch in meinem Leben die Treue von dir sich auswirken, die Gnade von dir sich ausbreiten. Dass das wie so ein Hefeteig in meinem Leben ist, dass ich immer mehr erfasse von dem, was du in mein Leben reinbringen willst und nicht, dass ich in meinem Leben regiert. Er hat es erkannt, dass das Leben ein absolutes Geschenk ist. Und ich gebe da ich mal einen ganz praktischen Tipp, wie ihr das auch einüben könnt, weil wir können oft diesen Geschenkcharakter gar nicht mehr erfassen, weil für uns sind Geschenke ein Tauschhandel in Deutschland. Ja? Schenkst du mir, schenke ich dir. Lädt die mich zu meinem Geburtstag ein, zu ihrem Geburtstag ein, lade ich sie, muss ich sie ja auch einladen zu meinem Geburtstag. Ja? Ja, der hat mir damals das geschenkt, jetzt muss ich was kaufen, was mindestens gleich viel wert ist eigentlich. Ja? Mach's doch mal anders. Ich mache das immer wieder. Kann sein, der ladet mich zu eurem Geburtstag ein, hoffentlich. Dann kann sein, ich bringe nichts mit. Ja? Oder ihr ladet mich nicht ein, kriegt trotzdem was. Manchmal schenke ich meiner Familie was und manchmal nichts. Denn Geschenk ist immer freiwillig. Auch das sage ich an meinen Kindern immer. Geschenke sind immer freiwillig. Geschenke sind kein Tauschhandel. Und ich glaube, wir Menschen neigen dazu, selbst diese Sachen, die eigentlich einen freiwilligen Charakter haben, zur Pflicht zu machen in unserem Leben. Was ich muss, meine Mutter hat Geburtstag, was schenke ich in derer? Schenke gar nichts. Dafür schenkst du ihr 4 Wochen später was richtig Schönes. Das würde vielleicht mal den Geschenkcharakter, ich will jetzt nicht die Mamas beleidigen oder so, gell? Also, wenn ihr weiterhin Geschenke wollt, müsst ihr jetzt nach der Predigt euren Kindern auch sagen, ich möchte aber bitte ein Geschenk. Gell? Okay, sage mir natürlich nicht, aber erwarten wir, oder? Wenn keins kommt, es kommt keins. Macht euch frei davon. Und gebt, wie es euch auf dem Herzen ist. Mal viel, mal wenig. Der David geht hier ganz demütig zu Gott und sagt, Herr, du bist treu, du bist gnädig, bitte lass auch in meinem Leben passieren. Ich möchte einfach nur nach dir suchen und ich hoffe, dass sich dann die Geschenke von dir in meinem Leben auswirken. Ne? Ganz Neutestamentlich, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles zufallen. Es geht ihm zuerst um Gott. Das ist der Gnadenweg. Lasst uns da auch ganz ehrlich sein. Unser Ich ist immer ein Egoist und will immer dieses Geschenk. Es neigt immer dazu, das auszupacken. Aber Jesus sagt, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wer sein Leben krampfhaft versucht zu erhalten, der wird es verlieren. Wenn du dieses Geschenk auspackst, bist du der Verlierer. Auch wenn es dir immer wieder einen kurzen Moment der Befriedigung gibt. Es ist Gnade, das ganze Geschenk. Und diese Gnade braucht man auch im Umgang miteinander. Deswegen sagt er hier noch weiter, Vers 12, der Fuß des Stolzen soll mich nicht treten. Die Hand des Gottlosen vertreibe mich nicht. Das ist dieses Bild vom Siegerkönig, der den Fuß in den Nacken des Besiegten legt. Na, dieser Fuß soll mich nicht vertreiben. Gott schenkt mir auch Gnade mit den anderen. Wie oft ist das mein Gebet? Herr, lass mich Gnade finden vor meiner Frau. Lass mich Gnade finden vor meinen Kindern. Lass mich Gnade finden vor meinen Vorgesetzten. Lass mich Gnade finden vor der Gemeinde. Lass mich Gnade finden vor diesen oder jenen Menschen. Denn ich weiß ganz genau, dass es manchmal schwer ist, mit mir auszuhalten. Mit dir auch. Ja? Und du brauchst Gnade, dass Menschen ja, dir wohlwollend entgegenkommen. Denn du kannst es nicht machen. Und dann wirst du auf der Seite des Sieges sein. Mit Gott, durch Gott, in Christus können wir diesen Sieg haben, diese Freude auch in unseren Beziehungen mit uns, mit ihm, mit den Menschen um uns her. Der Psalmist hat sich ganz klar entschieden. Dazu trägt auch sein Blick bei, den er wirft zum Schluss. Was passiert eigentlich mit den Leuten, die dieses Geschenk ausgepackt haben? Damit endet er nämlich diesen Psalm. Da, Vers 13, die Bösen sind gefallen. Sie sind gestürzt und stehen nicht mehr auf. Das ist doch schrecklich. Wenn du dieses Geschenk auspackst und dein Leben so lebst, wie du es willst, Hauptsache ich, dann stehst du irgendwann vorm Abgrund und wirst unweigerlich fallen. Da, sie sind gestürzt, sie sind gefallen und stehen nicht mehr auf. Das ist nicht lustig. Dieses Geschenk ist am Anfang lustig, immer wieder mal lustig. Aber es richtet die zugrunde, die diese Büchse der Pandora öffnen. Ein kleines Beispiel zum Schluss aus der Bibel selber. Da ist der Onkel Abraham und sein Neffe Lot. Und die beiden stehen am Scheideweg. Irgendwo in der Jordanebene, oberhalb der Jordanebene. Sie sind beide so reich geworden durch die Gnade Gottes, dass sie ihre Schafherden nicht mehr miteinander weiden lassen können auf den Weideplätzen, weil die Hirten sich streiten miteinander. Stinkereich. Gott hat sie gesegnet. Und dann sagt der Abraham als der Ältere, der das Recht hätte zu entscheiden, sagt, schau mal an, Lot, hier unten die Jordanebene, wunderbar, fruchtbares Land, herrlich. Das sind ein Haufen gottlose Städte. Oder hier oben, eher ein bisschen karg, ein bisschen felsig, ein bisschen verklüftet, wo wenig Leute sind. Wähl du, gehst du zur Rechten, geh ich zur Linken, gehst du zur Linken, geh ich zur Rechten, entscheide du. Und der Lot, der Dackel, sage ich mal, entscheidet so mit seinen beiden Augen. Der sieht, hier kann ich noch mehr kriegen, reicher werden. Und er entscheidet sich für die fruchtbare Jordanebene. Und dort sind die Städte um Sodom und Gomorra, die durch ihren moralischen Verfall sich zugrunde gerichtet haben. Und was passiert mit Lot? Er ist reich und reicher geworden. Der war stinkereich nachher, der Lot. Aber um welchen Preis? Das Neue Testament sagt, die gerechte Seele Lots hat sich jeden Tag gequält. In diesen Städten, jeden Tag gequält. Er wurde mächtig, er hat zu den Stadtobersten gehört, zu den Anführern dieser Gegend. Aber er wurde jeden Tag gequält. Und die Moral in seiner Familie ist so kaputt gegangen durch sein Verhalten, dass seine eigene Frau dran gestorben ist, seine Schwiegersöhne dran gestorben sind und seine Töchter so zerstört und korrumpiert wurden in ihrer Moral, dass sie sogar nachher Inzucht mit dem eigenen Vater getrieben haben, woraus Kinder entstanden sind, die nachher die größten Feinde der Nachkommen Abrahams geworden sind oder einer der größten Feinde. Es hat immer Konsequenzen in deinem Leben, wenn du dieses Geschenk aufpasst. Und ich möchte euch das sagen, Leute, das ist unsere große Not. Die meisten von euch sind nicht gottlos, aber die meisten von euch geht's wie mir, wir liebäugeln immer mit diesem Geschenk. Deswegen sollten wir gucken, wo enden wir? Mit dem, was wir uns entscheiden. Stehen wir damit irgendwann vorm Abgrund? Ist unsere Familie, unsere Beziehung zu Gott und unseren Mitmenschen nur noch ein Scherbenhaufen? Oder sagen wir, nein, ich will mein Leben Gott zur Verfügung stellen. Ich will dieses Geschenk aufpacken. Ich will sehen, was Gott für mich vorbereitet hat. Denn Gott ist ein wunderbarer und herrlicher Chef. Das Ego ist ein bitterer Boss, das dich zugrunde richten wird. Es ist deine Entscheidung. Welches Geschenk wirst du wählen? Mit der Frage möchte ich euch entlassen. Amen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-trauer.de.